Ja, ihr Lieben, wir haben vor ein paar Wochen eine Reise begonnen. Ich habe euch eingeladen, mitzukommen durch die Apostelgeschichte. Und wir hatten jetzt 2 Wochen Pause und ich hatte schon gesagt, dass wir nicht ganz strack jede Woche da an diesem Buch bleiben werden, sondern immer wieder auch andere Themen uns beschäftigen werden. Aber heute gehen wir weiter. Der letzte Sonntag, an dem wir in der Apostelgeschichte waren, war Pfingsten. Und da haben wir von dem Pfingstwunder gehört. Und wir hatten vorher schon gesehen, wie Jesus zu seinen Jüngern spricht. Im 1. Kapitel, wie er sagt, okay, ich gehe jetzt weg, aber ihr bleibt in Jerusalem, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangt. Bis der Heilige Geist auf euch kommt, euch Kraft gibt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das war seine Ankündigung. Und sie sind dann zusammen und sie wissen nicht, wie lange das sein wird, aber sie sind zusammen, letztlich sind es dann von der Himmelfahrt 10 Tage bis zu dem Pfingsttag, Pfingstsonntag, und da erfahren sie, dass tatsächlich der Heilige Geist auf sie herabkommt, dass er sie ausrüstet mit Kraft, dass er ihnen neue Sprachen gibt, auch um ja von Jesus weiter zu erzählen. Und eine große Menschenmenge läuft zusammen, um zu hören, was da los ist, um zu sehen, was da los ist. Und einige, heißt es dann, sagen, sie haben ihren Spott und sagen, sie sind voll des süßen Weines im alten Lutherdeutsch. Also irgendwie, die ticken nicht ganz sauber hier. Und allein in diesen ersten 1,5 Kapiteln sehen wir, wenn da diese Dinge passieren an Pfingsten, wenn der Heilige Geist kommt, ist das nicht was ein paar Christen sich überlegt haben. Wir könnten jetzt mal eine Kirche starten. Sondern Jesus steht zu dem, was er zugesagt hat. Gott selbst tritt auf den Plan und Gott selbst handelt in Macht. Und das ist etwas, was sich durchziehen wird wie ein roter Faden durch dieses ganze Buch. Nicht, dass Christen sagen, wir müssten eigentlich mal wieder was tun. Ja, wir müssten doch mal wieder mehr beten, auf die Straße gehen, keine Ahnung, mal wieder was zusammen machen. Sondern, dass der Geist Gottes seine Gemeinde leitet und durch sie das Evangelium zu den Völkern bringt. Und dieses Buch heißt auf Griechisch die Taten der Apostel. Und ich habe es schon mal gesagt und sage es immer wieder gern, was viele schon vor mir gesagt haben, dass ein zutreffenderer Titel für dieses Buch eigentlich wäre die Taten des Heiligen Geistes. Wir sehen, wie der Heilige Geist durch die Apostel und durch andere Christen hindurch wirkt. Also wir haben dieses sogenannte Pfingstwunder. Und wir haben aber dann das Phänomen im Neuen Testament, dass Wunder nie unkommentiert bleiben. Also es passieren ja Dinge auf der Erde, die man sich nicht erklären kann. Und da warst du krank und eines Tages bist du nicht mehr krank und freust dich deines Lebens und gehst weiter und weißt gar nicht, was dir da Gutes geschehen ist. Wir sehen das in der Bibel, wenn Gott Wunder tut, dann gibt er immer auch eine Erklärung dazu. Dann gibt es eine Deutung dazu, dass auch Menschen erfahren, wer sie denn jetzt beschenkt hat, was denn jetzt hier passiert ist. Also Wunder benötigen Deutung. Wer hat hier warum gehandelt? Sind die jetzt hier alle betrunken? Haben eine schöne Zeit? Und es gibt dann eine Deutung für dieses Pfingstwunder in den nächsten Versen. Eigentlich als Antwort auf diese Frage, die eigentlich mehr Spott als eine Frage war. Und das sehen wir immer wieder. In der Apostelgeschichte sehen wir zum Teil auch bei Jesus. Wenn da gepredigt wird, ist der Anlass nicht so sehr, dass da eine bestimmte Zeit ist und da trifft man sich, um eine Predigt zu hören. Sondern wenn gepredigt wird, dann ist der Anlass, dass vorher Gott ein Wunder getan hat und dass die Predigt jetzt dazu da ist, dieses Wunder zu erklären und auf den hinzuweisen, der dieses Wunder getan hat. Mein Verdacht ist, dass das Muster, was unter Christen heute verbreiteter ist, ist, dass gepredigt wird, um zu erklären, warum es keine Wunder gibt. Ich wünsche mir sehr, dass wir da zu der Normalität des Neuen Testaments zurückkehren, mehr und mehr. Ja, irgendjemand murmelt Zustimmung, das ist schön. Also, es geht um Wundererklärung hier und der Abschnitt, den ich lesen möchte, über den ich predigen möchte, ist eine Predigt. Und die steht in Apostelgeschichte 2 ab Vers 14. Apostelgeschichte 2 ab Vers 14 ist ein bisschen längerer Text, vielleicht nicht schlecht mitzulesen, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt. Apostelgeschichte 2 ab Vers 14, ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu: Ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Ja, Wundererklärung. Und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages. Also 3 Stunden nach Sonnenaufgang, 9 Uhr etwa. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über allen Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten, von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun, droben am Himmel, und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Männer von Israel, das war jetzt Joel bis hierhin, jetzt macht Petrus weiter. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus, den Nazoräer. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Und ihr habt ihn ans Kreuz schlagen und umbringen lassen, von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen. Aber Gott, Lieben, wenn ihr diese zwei Worte in der Bibel findet, das ist immer gute Nachricht. Aber Gott, ihr habt das getan, aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Deshalb legt ihm schon David die Worte in den Mund. In Psalm 16, der Herr steht mir immer vor Augen, mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Darum ist mein Herz so fröhlich und mein Mund jubelt vor Freude. Selbst wenn mein Leib im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Ja, du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Du zeigst mir Wege zum Leben. Ungetrübte Freude finde ich in deiner Gegenwart. Ihr Brüder, ich darf ja ganz offen sprechen. Unser Stammvater David ist damals gestorben und wurde begraben. Sein Grab ist noch heute bei uns zu sehen. Er war ein Prophet, er wusste, Gott hatte ihm feierlich geschworen, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Weil David das vorausgesehen hat, konnte er über die Auferstehung des Christus sagen, er wurde nicht dem Totenreich überlassen und sein Körper verweste nicht. David hat hier von Jesus gesprochen. Den hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Er ist emporgehoben worden, so dass er an der rechten Seite Gottes sitzt. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Den hat er über uns ausgegossen und genau das ist es, was ihr hier seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgestiegen. Er sagt ja selbst im Psalm 110, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, während ich deine Feinde zu Boden werfe. Ich mache sie zum Schemel für deine Füße. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Amen. Ja, was können wir hieraus mitnehmen? Es ist gar nicht so einfach, dieser etwas sperrigen Predigt zu folgen mit vielen Zitaten aus dem Alten Testament. Und ich versuche jetzt nicht den Gedankengang von Petrus genau nachzuvollziehen, sondern ich habe mich gefragt, was können wir für uns, die wir in einer anderen Situation sind als die Leute da in Jerusalem, was können wir hier für uns mitnehmen? Und ich habe auf den zweiten Blick eine Menge gefunden. Und ich will euch deshalb anbieten, erstens eine Einsicht, zweitens eine Zusage, drittens einen Praxistipp und viertens eine Herausforderung. Also eine Einsicht, eine Zusage, ein Praxistipp und eine Herausforderung. Zuerst die Einsicht, die ganze Bibel bezeugt Jesus. Die ganze Bibel bezeugt Jesus. Also Petrus steigt hier ein und streift kurz diesen Vorwurf, dass die Gläubigen betrunken seien. Und sagt nur lapidar, naja, dafür ist jetzt ein bisschen früh. Nicht, dass das jeden abhalten würde, aber sagt, nein, das ist anders. Und dann steigt er sofort tiefer ein. Was ist das? Die sind nicht hier besoffen, sondern es, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. In den letzten Tagen will ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und das ist wichtig, dass wir sehen, dieses Pfingstwunder, dieses Pfingstereignis ist nicht irgendeine beliebige religiöse Erfahrung, die irgendwer gemacht hat. Machen ja dauernd Leute irgendwelche religiösen Erfahrungen. Sondern dieses Pfingstwunder ist Gottes souveränes Eingreifen am Ende der Zeit. Was er schon lange geplant hat. Gott vollzieht hier seinen Plan. Und wir können überlegen, wie war das vorher? Wie war das vor Pfingsten? Ich habe in unserem Pfingstgottesdienst kurz darüber gesprochen, will das nur ganz kurz machen. Wo war Gott im Alten Testament? Er war gegenwärtig im Tempel, im Heiligtum. Erst in der Stiftshütte und dann im Tempel. Da kam er aber nicht so einfach rein. Das war streng reglementiert. Da gab es die Priester, die Hohenpriester. Der Hohepriester durfte einmal im Jahr unter ganz strengen Regeln in die Gegenwart Gottes. Also da war keine große Nähe, schon gar nicht für jeden Gläubigen. Ansonsten begegnet Gott seinem Volk im Alten Testament in seinem Wort, in seinem Gesetz, was sie hören, in Zusagen, aber vor allem auch in Forderungen. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist nicht einfach so bei jedem. Ja, wir haben doch alle einen Heiligen Geist. War damals nicht richtig. Sondern nur auf Einzelnen. Da gab es einen König David, da gab es einen Samuel, da gab es einen Richter, Othniel und wie sie alle hießen. Da gab es Propheten, über die kam der Heilige Geist, wenn sie einen Job hatten. Sagt David, du sollst jetzt König sein, dafür kommt der Heilige Geist auf dich, um dich auszurüsten. Nathan, ich gebe dir jetzt ein prophetisches Wort, dafür kriegst du jetzt einen Heiligen Geist. Aber der wohnte nicht in ihnen, der blieb nicht oder blieb nur so lange, wie dieser Dienst dauerte. Bei Saul können wir sehen, als er als König abgesetzt wird, weicht auch der Geist Gottes von ihm. Also nur einzelne Amtspersonen sozusagen, einzelne Figuren in Israel, von denen kann man überhaupt sagen, dass sie den Heiligen Geist hatten. Und es kommt noch schlimmer, nachdem der letzte Prophet des Alten Testaments gestorben war, Maleachi, waren 400 Jahre vergangen, jetzt zur Zeit von Jesus und den Aposteln, wo es keinen Propheten gab, wo es keinen Heiligen Geist gab, wo die Juden sagten, der Geist der Prophetie hat uns verlassen. Ja, Jahre des Schweigens. Stellt euch das vor. Aber es gab schon im Alten Testament die Verheißung bei Jeremia, bei Hesekiel, bei Joel, was wir gehört haben von Petrus. Die Verheißung am Ende wird Gott seinen Geist wieder schicken. Und nicht nur wieder, sondern in einem ungeahnten Maß. Auf alle werde ich ihn ausgießen. Also auf alle in meinem Volk. Da denken die erstmal an Israel. Heute wissen wir, Gottes Volk aus allen Völkern weltweit. Überall sind Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Petrus sagt, das ist das, was jetzt losgeht. Wir spinnen hier nicht, wir drehen hier nicht gerade durch, sondern das, was wir hier erleben, das steht sozusagen schon in dem Buch. Ihr könnt es nachlesen. Und wie geht das zu Ende? Bei Joel, also sie werden alle prophezeien. Und dann heißt es am Ende, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann macht Petrus weiter, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, es geht um Jesus. Wer ist der Herr? Wer ist der Herr? Im Alten Testament ist klar, der Herr, das wenn in eurer Bibel Herr so in Großbuchstaben oder Kapitelchen steht, dann ist das Jahwe, dann ist das der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dieser Gottesname wird dann immer mit Herr wiedergegeben. Und im Neuen Testament ist das Bekenntnis, Jesus ist der Herr. Es geht nicht um irgendwelche Erlebnisse, sondern es geht um den Jesus, der in der ganzen Bibel bezeugt wird. Eben auch schon in der hebräischen Bibel, im Alten Testament. Und jetzt springt Petrus so durch ein paar Schriftstellen, eben bei Joel und in den Psalmen, und sagt, es geht dabei immer und immer wieder um Jesus. Jesus ist wie ein roter Faden überall im Alten Testament schon, in der Tora, in den Propheten, in den Schriften der hebräischen Bibel zu finden. Da ist die Verheißung bei Joel, der Geist kommt. Und Petrus sagt, ja, das geschieht jetzt, Jesus sendet den Geist. Da ist die Verheißung bei Joel, es werden Zeichen und Wunder geschehen. Und dann sagt Petrus, dieser Jesus ist beglaubigt worden von Gott, bestätigt worden durch Zeichen und Wunder. Dann sagt David, es wird für den Heiligen Gottes keine Verwesung geben im Grab. Und dann erfahren wir, Jesus hat den Tod überwunden. Gott hat ihn auferweckt, Vers 24, und aus der Gewalt des Todes befreit, denn der Tod hatte keine Macht über ihn, konnte ihn nicht festhalten. Was ist das für ein Bild? Der ist nicht dem Tod eben noch von der Schippe gesprungen, sondern der Tod konnte ihn nicht festhalten. Es war unmöglich. Ein Ausleger hat gesagt, es ist so wie eine Schwangere das Kind nicht in ihrem Leib festhalten kann, an irgendeinem Zeitpunkt. So konnte der Tod Jesus nicht festhalten. Er musste hervorkommen. Und dann sagt David auch prophetisch, mein Herr sitzt zur Rechten Gottes. Und dann erfahren wir, Jesus ist es, der diesen Platz zur Rechten Gottes einnimmt. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Spitzfindigkeiten in irgendwelchen Bibelstellen, sondern Petrus sagt, Gott selbst hat diesen Jesus angekündigt. Er hat ihn beglaubigt durch Zeichen und Wunder und durch die Auferweckung von den Toten. Damit sagt Gott, ja, er ist richtig, er ist mein Gesandter, in ihm bin ich selber da. Und dann sagt Petrus, wir bezeugen das, dass er auferstanden ist. Und ihr wisst es eigentlich auch, sagt er seinen Zuhörern, aber ihr habt ihn getötet. Was tut ihr jetzt? Was tut ihr jetzt? Das ist die Frage hier. Eher konfrontativer Predigtstil, würde man sagen. Also nochmal, der Dienst Jesu und die Sendung des Heiligen Geistes, das waren auch nicht spontane Ideen von Gott. Was mache ich denn jetzt? Ja, Israel ist schon wieder untreu. Ach, jetzt habe ich eine neue Idee. Nein, es war von Anfang an ein Plan, den Gott mit dieser Welt hatte. Und den führt er souverän aus. Gott hat die Kontrolle. Und fragt uns, wie stehst du dazu? Wie stehst du zu diesem Herrn? Also, eine Einsicht, die ganze Bibel bezeugt Jesus. Dann die Zusage, Jesus sendet den Geist mit Kraft. Davon haben wir schon gehört. Jesus hatte noch vor seinem Tod am Kreuz gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn sonst kommt der Heilige Geist nicht zu euch. Also mit anderen Worten, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist meiner Gegenwart vorzuziehen. Ist besser, weil der Heilige Geist auf der ganzen Welt wirkt gleichzeitig. Und dann sagt Jesus in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. Und dann heißt es hier in Vers 33, Jesus ist emporgehoben worden, sodass er an der rechten Seite Gottes sitzt, genau wie David es gesagt hat. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist, den hat er über uns ausgegossen. Also, Jesus hat den Geist empfangen vom Vater, heißt es da, und Jesus Geist gießt den Geist jetzt aus. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist der Geist von Jesus. Das ist ganz wichtig. Denn das heißt erstens, wir dürfen keine Angst haben vor dem Heiligen Geist. Ich treffe so viele Christen, die lieben Jesus heiß und innig. Sie lieben den Vater. Aber wie ist das mit dem Heiligen Geist? Was passiert, wenn ich mich für den Heiligen Geist öffne? Wenn ich einfach sage, Heiliger Geist, wirke. Was passiert? Dann kommt da nicht vielleicht irgendwas ganz Ungesundes. Kommt da nicht irgendwas Dunkles? Und wenn ich dann in Sprachen bete, vielleicht sage ich ja irgendwas, was gar nicht von Gott ist. Und so weiter. Da ist ganz viel Angst, ganz viel Misstrauen. Und manchmal gibt es auch negative Erfahrungen natürlich, die wir gemacht haben. Nur, wenn du Jesus liebst, wenn du ihm folgst, dann ist die natürliche Folge, dass du dich seinem Geist öffnest. Und wenn du gelernt hast, Jesus zu vertrauen, dann kannst du auch aus ganzem Herzen seinem Geist vertrauen. Und dann darfst du sagen, wie wie Jesus es mal sagt, als es um Beten geht. Wenn eure Kinder euch um Brot bitten, werdet ihr ihnen keine Steine geben. Wenn sie ein Ei von euch haben wollen, werdet ihr ihnen keinen Skorpion geben. Und wie viel mehr wird euer Vater im Himmel seinen Geist geben, heißt das in Lukas 11, denen, die ihn bitten. Und nicht irgendwas anderes. Da wird nicht irgendwas Dunkles kommen. Also, der Geist ist der Geist Jesu, wir müssen keine Angst haben. Das Zweite, was wir sehen müssen, der Heilige Geist hat ein Ziel. Er macht Jesus groß. Er befördert die Pläne von Jesus. Er ehrt Jesus. Er generiert Anbetung für Jesus. Ja, wir singen keine Lieder normalerweise, wo wir den Heiligen Geist anbeten. Sondern der Heilige Geist weckt in uns ein Lied, mit dem wir Jesus anbeten und den Vater. Und wenn wir versuchen, die Kraft des Heiligen Geistes nur für uns selbst zu nutzen oder für irgendwelche Ziele, die nicht Ziele von Jesus sind, dann wird das schiefgehen, dann sind wir auf dem Holzweg, ganz klar. Der Heilige Geist zieht zu Jesus hin. Und ein drittes, Jesus hat den Heiligen Geist als Kraftausrüstung angekündigt. Ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein, um mir zu dienen, um den Menschen zu dienen. Und das heißt, er hat es angekündigt, er hat es versprochen. Der Geist ist ausgegossen an Pfingsten und diese Kraftausrüstung, ihr Lieben, ist bereit. Diese Kraftausrüstung ist bereit. Wenn wir uns kraftlos fühlen, dann kann das ganz verschiedene Gründe haben. Aber ein Grund hat es ganz gewiss nicht. Dass der Vater sagt, dass Jesus sagt, nein, das gebe ich dir nicht. Nein, du musst irgendwie selber das hinkriegen. Ich gebe dir keine Kraft für diese Ich habe dir zwar die Aufgabe gegeben, aber wie du das hinkriegst, das musst du selber irgendwie rausknobeln. Nein, das wird er niemals sagen. Sondern er sagt, ich habe dieses Paket bereit. Nimm es und empfange es und packe es aus und gebrauche es. Und da müssen wir verstehen, dass es nicht ein Ausdruck ist von Bescheidenheit, von Demut, wenn wir das nicht nutzen. Ja, vielleicht ist jemand sagt, naja, wenn du was brauchst, dann ruf mich mal an oder so. Und er sagt, ach, naja, ich will den nicht belästigen und so. Solange ich es alleine hinkriege, rufe ich den lieber nicht an. Der hat ja auch selber genug zu tun. Und das ist manchmal, das ist ganz, ganz in Ordnung, wenn du so mit anderen Menschen umgehst. Und das nicht ausnutzt. Ja, der hat einmal gesagt, er hilft mir jetzt immer, wenn irgendwas ist. Ich bin zu müde, mir eine Suppe zu kochen, dann komm doch mal. Ja, das ist ganz angemessen, da zurückhaltend zu sein. Aber wir müssen nicht höflich sein gegenüber dem Heiligen Geist. Wir müssen nicht sagen, der hat da so viel anderes, Besseres zu tun. Es ist kein Ausdruck von Demut und Bescheidenheit, wenn wir diese Kraft nicht nutzen, wenn wir es selber machen wollen. Sagen, ach, ich krieg das schon hin. Oder ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt hier was tun will. Also wenn er nichts tun will übrigens, dann musst du es auch nicht versuchen, weil dann ist das eh zum Scheitern verurteilt. Aber wenn er, der Heilige Geist, was tun will, dann nimm seine Kraft in Anspruch. Ja, dass du nicht sagst, Dankeschön, das ist nett von dir, aber ich entscheide schon selber, was ich brauche. Das ist keine Haltung, die Gott ehrt. Ja? Also, der Heilige Geist ist hier, um Zeugen für Jesus zu bevollmächtigen und um die Botschaft von Jesus mit Zeichen und Wundern zu beglaubigen. Damit dürfen wir rechnen, wenn wir von Jesus weitersagen, wenn wir zu Menschen gehen, die ihn noch nicht kennen, dass der Heilige Geist uns die rechten Worte gibt, ja, aber dass er mit seiner Kraft dabei ist. Und dass Dinge geschehen. Wir haben einiges davon gehört, was er tut. Hier in Marburg, nicht irgendwo in Guatemala oder sonst wo. Und manchmal haben wir ein Problem, weil wir so unter uns bleiben, unter Christen, und dann all das erleben wollen, was der Heilige Geist eigentlich gibt für diesen Zeugendienst draußen. Ja, Gott heilt auch in der Gemeinde, klar. Aber eigentlich, da wo von Heilung die Rede ist im Neuen Testament, ist die Zielrichtung eigentlich immer nach draußen. Jakobus 5 ist die einzige Ausnahme, die mir einfällt. Aber sonst ist eigentlich immer diese missionarische Zuspitzung. Und ich glaube, je mehr wir da losgehen, desto mehr werden wir auch erleben. In Wetzlar hatten sie gerade jetzt über Pfingsten Seminarwochenende oder Event, haben sie es einfach genannt, mit einem Leiter aus der Nähe von Köln, Konrad Gille. Und die hatten da Gottesdienste und Einheiten und so weiter und sind dann immer wieder raus auf die Straße, um Menschen zu dienen. Und er erzählte, jetzt der Christoph aus Wetzlar hat das erzählt, der Konrad Gille geht auf eine Gruppe von Jugendlichen zu, so 4 Jugendliche oder 5, und sagt, hier, ich habe mal Ich will mal Experiment mit euch machen. Wenn ihr mitmacht, gebe ich euch hinterher ein Eis aus. So kann man auch ein Gespräch anfangen. Und ja, okay, hat jemand Schmerzen von euch? Irgendwie tut euch irgendwas weh? Stellt sich raus, dass von den 5 Jungs 4 Schmerzen haben. Und er betet für den ersten. Und er erfährt, er sagt plötzlich, Schmerzen sind weg, ich bin geheilt. Sagt er, okay, jetzt betest du für deine Kumpels. Und er hat ihm das kurz erklärt, wie man das macht und was man da so sagt. Und ja, und er betet für seine Kumpels und die sind frei von Schmerzen. Und die erzählen ihm noch ein bisschen von Jesus und dann gibt's noch ein Eis. Also, er denkt, so einfach kann das sein. Ja? Also der Heilige Geist möchte sein Wort, das Wort von Jesus bezeugen, beglaubigen. Und wir dürfen damit rechnen. Also das ist eine Zusage, ja, die Kraft des Heiligen Geistes. Dann habe ich gesagt, ein Praxistipp. Und ich habe die Uhr fest im Blick. Nützt aber nichts. Kann ja gucken. Ne? Guck zurück. Wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen. Wir sind nicht Anwälte oder PR-Leute Gottes. Wir sind Zeugen. Die Predigt von Petrus ist sozusagen die erste Predigt der Kirchengeschichte. Ja, also wenn wir sagen, Pfingsten beginnt die Kirche, das ist die erste Predigt, die jemals gehalten wurde in der Geschichte der Kirche. Und das ist natürlich interessant zu gucken, was können wir da lernen? Und das sind nicht alle Prediger, die hier sind, aber ich glaube, ein paar Dinge gelten für alle. Das erste, Petrus fängt bei seinen Zuhörern an, sage ich nur kurz. Also er fängt ja an mit der Frage, die im Raum ist. Sind die besoffen oder was? Das war noch nicht mal eine sehr ernsthafte, tiefe Frage. Aber da knüpft er an. Und von da macht er dann weiter und sagt, okay, es gibt noch andere Fragen, die sind noch interessanter. Über die solltet ihr auch nachdenken. Aber er fängt bei seinen Zuhörern an. Das ist manchmal unser Problem als Christen, dass wir Antworten geben auf Fragen, die keiner gestellt hat. Oder wir sagen, Jesus ist die Antwort, aber es ist nicht ganz klar, was die Frage ist. Ja? Also es ist gut, mit Fragen anzufangen, die wirklich da sind, ob das in der Predigt ist oder im Gespräch. Und übrigens, eine Form, wo wir das probieren, sind unsere Themengottesdienste. Und ich freue mich immer über Fragen, die ich kriege. Vielleicht habt ihr Ideen, wo ihr sagt, ja, darüber sollte auch immer Gottesdienst stattfinden. Das werde ich dauernd gefragt von Nicht-Christ. Nicht, das ist eine theologische Spezialfrage, da sollst du mal drüber predigen, damit ich es weiß. Sondern das ist eine Frage, die mir Nicht-Christen immer wieder stellen. Dann kann ich das gerne aufnehmen. Zweites, was tut Petrus, um Jesus für seine Zuhörer attraktiv zu machen? Was tut Petrus, um Jesus für seine Zuhörer attraktiv zu machen? Antwort? Nichts. Nichts. Er vertraut darauf, dass Jesus für sich selber spricht. Er bezeugt, was er gesehen und was er erfahren hat. Und er wagt es, seine Zuhörer zu konfrontieren. Nicht vergessen, Jesus wurde 50 Tage vorher getötet. Petrus hat im Verlauf dieses Prozesses von Jesus nicht den Mund aufgekriegt, als ein kleines Mädchen ihn gefragt hat, ob er zu Jesus gehört. Zwischenzeitlich hatten die Jünger sich eingesperrt, eingeschlossen, aus Angst, dass es ihnen auch an den Kragen geht. Jetzt steht Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, vor einer Menge von Leuten. Wir lesen hinterher, dass 3000 Menschen zum Glauben kommen. Ich weiß nicht, wie viele hier versammelt sind, wahrscheinlich ein paar mehr als 3000, und sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott erhöht. Könnte man sagen, dass irgendwie das Menschenfurchtproblem von Petrus gelöst ist? Ja? Also es scheint ihm nicht mehr so viel auszumachen, was andere denken. Er konfrontiert sie, ziemlich brutal, aber sehr effektiv, wie wir sehen. Also wir müssen Jesus nicht irgendwie nice, nett verpacken, damit Leute ihn besser runterschlucken können. Ja, wir sollen uns um Verständlichkeit bemühen, ja. Wir sollen Brücken bauen. Wir sollen liebevoll kommunizieren. Da gibt es eine Menge, was man lernen kann. Wir wollen unser Bestes geben, wenn wir andere mit Jesus bekannt machen. Aber wir müssen nicht irgendwie die Botschaft von Jesus aufpimpen, damit sie interessant wird. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Christen ihre Zweifel haben, ob das überhaupt jemand interessiert. Und dann versuchen sie, das so ein bisschen aufzumotzen. Und ja, dass sie also dann viel, viel Energie verwenden, um zu zeigen, dass sie gar nicht so komisch sind. Christen, wir sind doch auch ganz normal als Christen und wir sind auch irgendwie hip oder relevant oder sonst irgendwas. Und dann lese ich wieder ein Zeugnis. Da ist irgendjemand, hat ein kleines, bisschen abgegriffenes Neues Testament von den Gideons, in dieser ganz kleinen Schrift, in der alten Luther-Übersetzung, in die Finger gekriegt, hat angefangen zu lesen, war niemand da, der ihm was erklärt hat, war niemand da, der ihm Videoclips gezeigt hat. Und er liest und das Evangelium erreicht sein Herz und er gibt sein Leben Jesus. Einfach so, weil das Wort Gottes lebendig ist, weil das Evangelium eine Kraft Gottes ist, weil Jesus heute noch Menschen rettet. Und nochmal, versteht mich nicht falsch, lasst uns so viel Liebe und Fantasie und Gehirnschmalz und Herzblut und Schweiß und Tränen und was sonst noch alles einsetzen, alles was wir haben, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Nicht sagen, ah ja, wir legen ein paar Bibeln hin und das klärt sich von alleine. Aber trauen wir ihm zu, für sich selbst zu reden. Denn unsere Botschaft, die hier sogar in Marburg an Häusern steht, ist schließlich, Jesus lebt. Amen. Danke, Anita. Halleluja. So, und ich bin jetzt auch schon beim letzten Punkt, nämlich noch mit noch eine Herausforderung zum Schluss. Wir hatten eine Einsicht, eine Zusage, einen Praxistipp und eine Herausforderung, nämlich Jesus stellt jeden vor eine Entscheidung. Petrus erzählt hier nicht einfach Geschichten von Jesus, sondern er provoziert eine Entscheidung. Letzter Vers hier in unserem Text. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Und die Frage schwingt mit, was jetzt? Und wenn wir weiterlesen, das werden wir nächsten Sonntag im Taufgottesdienst tun, werden wir sehen, die Frage, die dann von den Zuhörern kommt, ist, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus sagt, das ist eine ausgezeichnete Frage, da machen wir weiter. Also, Jesus ist aufgetreten, ihr habt ihn abgelehnt, aber Gott, und ihr wollt doch Gott dienen, Gott hat sich zu ihm bekannt. Ihr habt ihn erniedrigt, aber Gott hat ihn erhöht. Ihr habt ihn aus dem Weg geräumt, aber Gott hat ihn als Herrn eingesetzt. Ihr habt ihn als Gotteslästerer verflucht. Gott sagt, das ist mein Christus, mein Messias, mein Gesalbter, auf den ihr schon so lange wartet. Und dann ist die Frage, bleibt ihr bei eurer Sicht der Dinge oder wechselt ihr auf Gottes Seite? Er hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Herr, das ist das erste christliche Bekenntnis. Christus oder Jesus Kyrios. Jesus ist der Herr. Die Römer haben gesagt, Cäsar Kyrios. Und die fanden das gar nicht lustig, wenn da jemand anders daneben gestellt wurde. Die Juden haben gesagt, Jahwe ist Adonai, Herr, in der griechischen Übersetzung Kyrios. Und sie haben den als Gotteslästerer verurteilt, der jemand anderen als Herrn bekannt hat. Und Petrus sagt, Jahwe, Gott, nennt diesen Jesus Kyrios, den obersten Herrn, die letzte Instanz. An Jesus führt kein Weg vorbei. Gott hat ihn, Jesus, zum Kyrios gemacht. Und ein paar Verse weiter heißt es dann, denn der Herr Kyrios, unser Gott, wird sie zum Glauben an Jesus hinzurufen. Und später haben Christen das dann noch genauer verstanden, dass dieser Jesus tatsächlich Gott selbst ist, der ihnen begegnet. Er ist Herr und er ist Christus, der von Gott gesandte Retter, der uns mit Gott versöhnt, der unsere Schuld trägt, der Vergebung möglich macht. Und für die Juden war das undenkbar, Paulus sagt, ein Ärgernis, dass der Gesalbte Gottes als Verfluchter am Kreuz stirbt. Das kann doch nicht der von Gott Gesandte sein, wenn er am Kreuz stirbt. Das ist ein Widerspruch in sich. Aber genau dort am Kreuz hat Jesus den Fluch getragen, nämlich unsere Trennung von Gott. Und genau dort am Kreuz merken wir, dass dieses Wort, was Petrus sagt, den habt ihr gekreuzigt, nicht nur ein paar Leuten im ersten Jahrhundert gilt. Paulus sagt, Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. Er hat ihn an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Jesus nahm unsere Sünde ans Kreuz. Er wurde als Sünder hingerichtet. Das heißt, meine Sünde brachte ihn ans Kreuz. Und seit 2 Jahrtausenden wird die Frage gewälzt, wer war schuld am Tod Jesu? Juristisch und moralisch und so weiter, die Römer, die Juden und so weiter. Und die korrekte Antwort ist, hier, ich und du und wir alle. unsere Schuld es war, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und so lange haben wir ihn ignoriert, so lange haben wir ihn zurückgewiesen. Und so können wir uns einreihen mit diesen Leuten in Jerusalem, denen Petrus sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Sagen, ja, ich stehe dabei. Als der Film, die Passion Christi gefilmt wurde, Mel Gibson, ja, hat Mel Gibson als Produzent es sich nicht nehmen lassen, mitzuspielen. Und zwar, man sieht aber nur seine Hand im Film. Und in der Hand ist ein Hammer. Und das ist der Hammer, der die Nägel einschlägt. Weil Mel Gibson verstanden hat, mit all dem Chaos in seinem Leben, ja, ich habe ihn ans Kreuz gebracht, meine Sünde. Und jetzt sagt uns Petrus, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Und er fragt uns, wie stehst du dazu? Jesus fragt dich, wie stehst du zu mir? Darf ich dein Herr sein? Darf ich dein Retter sein? Lässt du mich dein ganzes Leben lenken? Öffnest du dich für die Fülle meines Geistes? Bist du bereit, mein Zeuge zu sein? Und die Zuhörer in Jerusalem, die hatten ihre Antwort. Davon hören wir mehr nächste Woche. Aber die Frage ist, die wir beantworten müssen, was ist unsere Antwort? Was ist deine Antwort? Amen. Wir sind einen Moment still vor Gott. Und dann feiern wir das Abendmahl. Und wir empfangen, dass Jesus sich gegeben hat für uns. Nicht damit wir uns schuldig fühlen, sondern damit wir frei sind. Damit wir Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit